die sieben Sendschreiben, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das sagt der, da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die prüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deine Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist.
Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass so viele heute hier sind. Ich hoffe, dass das eingetreten ist, was wir uns wahrscheinlich viel gewünscht haben und auf vielen Postkarten gelesen haben, dass wir die letzten Tage eine besinnliche Zeit haben konnten, in der wir uns besinnen konnten, vor allem auf das letzte Jahr und nochmal reflektieren konnten und Zeit hatten, um zur Ruhe zu kommen, um uns vielleicht auch jetzt fürs neue Jahr von zu überlegen, wie man neu gut reinrutschen kann, wie man neu durchstarten kann, was man sich für neue Ziele, neue Vorhaben überlegt. Wenn nicht, hoffe ich, dass wir das heute in der Predigt zumindest ein bisschen machen können. Ich habe das Privileg, heute und nächste Woche hier stehen zu dürfen und werde so eine kleine Miniserie sozusagen machen. Und mit euch heute aber vor allem ein bisschen reflektieren über einen besonderen Brief, den eine Gemeinde einmal bekommen hat. Und in diesem Brief von Jesus persönlich reflektiert Jesus mit der Gemeinde, wie es denn so lief und was gemacht werden kann. Und bevor wir lesen, möchte ich ein paar Hintergrundinformationen erstmal geben zu dieser Gemeinde, die Gemeinde Ephesus nämlich. Das war damals eine sehr bedeutende Stadt. Es war die wichtigste Stadt in Kleinasien. Sie war die größte Hafenstadt Kleinasiens und die wichtigste Handelsroute des Römischen Reiches führte mitten durch diese Stadt. Hier waren alle Händler unterwegs. Hier stand auch eines der sieben Weltwunder. Hier stand der Tempel der Artemis oder Diana-Tempel genannt, je nachdem, ob man Griechisch oder Latein geredet hat. Und dieser Tempel war besonders, weil er 120 Säulen hatte, die jeweils 20 Meter hoch waren und jeweils von Königen gestiftet wurden. Und jeder König wollte natürlich, dass seine Säule oder seine Säulen besonders schön waren und so waren dann alle Säulen vergoldet und besonders aufwendig verziert. Und wegen diesem Gebäude und wegen vielen anderen Gebäuden wurde Ephesus das Licht Asiens genannt. Jeder, der etwas auf sich gehalten hat, musste einmal da gewesen sein. Ephesus hatte großen Einfluss auf das gesamte Gebiet der heutigen Türkei und noch darüber hinaus. Ephesus war vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit München. München ist eine international sehr geschätzte Stadt und in München gibt es einen beeindruckenden Fußballtempel. Und auch politisch ist es die wichtigste Stadt Bayerns und auch darüber hinaus noch wichtig. Vielleicht war Ephesus aber noch ein Ticken bedeutender. Und Paulus war es wichtig, dass das Christentum sich schnell verbreitet, dass die Menschen gläubig werden. Und deshalb lag es auf der Hand, dass er erstmal die Stadt Ephesus erreichen möchte. Und dort arbeitete er und missionierte er 3 Jahre lang. Und nicht nur Paulus, sondern auch Apollos, von dem wir in der Apostelgeschichte lesen können, der große Redner und Evangelist, war dort, er half dort in Ephesus beim Gemeindeaufbau. Und die Gemeinde Ephesus war missionsstrategisch eine der wichtigsten Gemeinden der frühen Christenheit. Und es war Paulus ein Anliegen, die Gemeinde in Ephesus zu beschützen. Und als er die Gemeinde vor seiner Verhaftung das letzte Mal besucht, warnt er sie vor Irrlehrern. Und später schreibt er ihnen einen Brief, um sie nochmal, um ihnen die Liebe Jesu vor Augen zu malen und ihnen praktische Ratschläge fürs Glaubensleben zu geben. Und er schreibt ihnen von der Waffenrüstung unter anderem, damit sie sich vor Angriffen auf die Gemeinde schützen können. Und etwa 30 Jahre später bekommt die Gemeinde Ephesus wieder Post. Dieses Mal ist es jetzt Jesus selber, der ihnen einen Brief schreibt. Johannes soll in der Offenbarung der Gemeinde Ephesus diesen Brief von Jesus aufschreiben. Und das möchte ich heute mit euch lesen. Da steht in Offenbarung Kapitel 2. Und ich fange an und lese die ersten 3 Verse. Offenbarung Kapitel 2. Verse 1 bis 3 lese ich. Dem Engel der Gemeinde Ephesus schreibe: Das sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren um meines Namens willen und hast gearbeitet und bist nicht müde geworden. Also, Jesus stellt sich hier in der Gemeinde erstmal vor und er sagt, er hält die 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und er wandelt inmitten der Leuchter. Und in Offenbarung Kapitel 1, vorher in Vers 20, erklärt Jesus, was das für Symbole überhaupt sind, dass die 7 Sterne für die Vertreter der Gemeinde stehen und die Leuchter für die Gemeinden selber. Und Jesus sagt hier also erst einmal, liebe Gemeinde, ich halte euch in meiner Hand und ich beschütze euch. Ich bin hier mitten unter euch. Paulus hatte sie immer wieder vor Irrlehrern gewarnt. Und auch in diesem Abschnitt werden sie erwähnt. Aber Jesus sagt zuerst einmal, ihr braucht keine Angst haben. Ich bin bei euch, ich halte euch, ich bin mitten unter euch, ich bin hier in dieser Gemeinde anwesend. Und dann beschreibt Jesus die Gemeinde und er lobt sie. Die Gemeinde Ephesus war eine vorbildliche Gemeinde. Sie waren vielen Einflüssen in ihrer Stadt ausgesetzt, aber sie haben sich angestrengt im Glauben, sind standhaft im Glauben geblieben und sie haben alles geprüft und sie haben die Irrlehrer, vor denen Paulus sie gewarnt hat, erkannt und sind nicht drauf reingefallen. Das zeigt, dass sie sich echt zu Herzen genommen haben, was Paulus ihnen gesagt hatte. Sie mussten sogar Leid erleben und haben weiter am Glauben festgehalten. Hier wird in den 3 Versen 2-mal das Wort für standhaftes Ausharren oder für Geduld benutzt. Also von allen positiven Eigenschaften, die diese Gemeinde hatte, waren sie besonders geduldig. Gerade in der schweren Zeit haben sie weiter standhaft ausgeharrt. Und sie haben für Jesus gearbeitet und sind nicht müde geworden und waren echt fleißig. Diese Gemeinde Ephesus war eine wirklich besondere Gemeinde. Aber es heißt weiter, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Sie haben die erste Liebe verlassen. Also sie haben jetzt Jesus nicht wirklich verlassen. Sie arbeiten ja für ihn, sie halten durch für ihn, sie sind vorbildlich wegen ihm. Aber sie lieben anscheinend nicht mehr so sehr wie am Anfang. Diese Liebe, die von der hier geschrieben ist, kann auf Jesus bezogen sein, ist meiner Meinung nach in erster Linie auf Jesus bezogen, kann aber auch auf die Liebe untereinander bezogen sein. Wahrscheinlich auf beides. Paulus hatte ihnen vorher in Epheser 5, Vers 2 geschrieben, in der Liebe zu leben, wie auch Christus sie geliebt hat. Und genauso wie die Epheser sich zu Herzen genommen haben, alles zu prüfen, werden sie sich sicher auch diesen Text zu Herzen genommen haben. Und Jesus sagt ja auch, dass sie ihn früher geliebt haben. Sonst würde er jetzt nicht sagen, dass sie es nicht mehr so machen wie am Anfang. Aber es kann sein, dass die Angst vor Irrlehrern, dieses ständige Prüfen, das ja gut ist, das gelobt wurde, dass sie das vielleicht lieblos gemacht hat, lieblos anderen Gemeindegliedern gegenüber, dass sie sich ständig prüfen, aber auch lieblos Jesus gegenüber, weil sie statt die Beziehung zu Jesus zu pflegen, lieber mit der Abwehr von destruktiven Kräften beschäftigt sind. Und wir erleben heute ja immer wieder, dass zu viel Misstrauen, zu viel Kritik in den Gemeinden einen lieblos und kaputt machen kann. Wobei sie ja nicht komplett lieblos geworden sind. Aber sie lieben halt nicht mehr so wie am Anfang. Sie tun immer noch viel richtig. Sie handeln vorbildlich, sie glauben standhaft, sie tun es aber nicht mehr alles aus der Liebe heraus. Warum sonst eigentlich? Vielleicht aus Pflichtgefühl, vielleicht aus Gewohnheit. Sie sind äußerlich ja wirklich immer noch tolle Christen, aber die ursprüngliche Motivation ist weg. Das hört sich jetzt traurig an, aber das hört sich für mich auch nach dem an, wie ich Gemeinde häufig erlebe. Es hört sich für mich auch nach dem an, wie ich mein Glaubensleben häufig erlebe. Ich würde Jesus gerne richtig so lieben wie am Anfang. Als ich meine ersten Erfahrungen im Glauben gemacht habe, da war ich begeistert. Ich habe die Bibel gelesen, ich war euphorisiert. Ich war emotional beim Lesen, ich wurde richtig berührt. Heute lese ich die Bibel teilweise auch aus Routine. Und es gibt auch heute Momente, in denen ich das Gefühl habe, was zum ersten Mal zu lesen oder wieder neu zu entdecken, richtig zu verstehen. Und in den Momenten freue ich mich riesig. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Momente vielleicht nicht mehr in der gleichen Frequenz sind wie früher. Die Liebe zu meinen Mitmenschen, um die es hier in dem Text sicher auch irgendwie in zweiter Linie geht, die ist manchmal auch besser, manchmal vielleicht schlechter. Die Liebe zu meiner Frau zum Beispiel ist heute ganz anders als früher. Aber sie ist vielleicht nicht mehr ganz so emotional wie damals, als wir uns verliebt haben. Damals konnten wir uns stundenlang umarmen und das meine ich wortwörtlich. Wir konnten uns umarmen und hatten beide keine Lust, uns loszulassen. Wir wollten einfach zusammen sein und das wurde nicht langweilig, das war aufregend. Heute umarmen wir uns immer noch super gerne. Es ist sehr schön, aber nicht mehr ganz so intensiv wie am Anfang. Und ich frage mich aber auch, ist das überhaupt realistisch? Ist das realistisch, was Jesus hier fordert? Ist das überhaupt möglich, mit der gleichen ersten Liebe dauerhaft zu lieben? Das einzige Lebewesen, das ich kenne, das das wirklich schafft, mit der ersten Liebe dauerhaft zu lieben, das ist unser Hund. Die Pfadfinder kennen ihn. Unser Hund hat ein Kurzzeitgedächtnis. Und wenn ich mal kurz den Raum verlasse, dann weiß er nicht mehr, wie lange ich weg war. Ob es ein paar Minuten war oder ob es vielleicht Tage oder Wochen war, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und so begrüßt er mich jedes Mal so, wie als wenn ich lange nicht mehr da gewesen wäre. Er freut sich richtig, mich zu sehen, auch wenn ich nur kurz den Müll rausgebracht habe. Aber bei Menschen, die kein so ein Kurzzeitgedächtnis haben, nutzt sich die Euphorie doch vielleicht ein bisschen ab, oder? Wie kann man die Liebe frisch halten? Wie kann man die so erhalten wie am Anfang? Jesus gibt der Gemeinde Ephesus hier und für den Fall, dass es hier jemanden betrifft, uns auch, eine Anleitung aus 3 Schritten, wie man die Liebe wieder entfachen kann. Und das möchte ich mit euch lesen. Und zwar steht das weiter in Vers 5. Jesus sagt hier, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Also als erstes sagt Jesus hier, gedenke. Wir sollen erstmal in Erinnerung schwelgen. Wir sollen uns besinnen auf das, was mal war. Was wir früher hatten, was wir vielleicht verloren haben. Was an der Beziehung damals so besonders war. Der zweite Schritt lautet, tue Buße. Wenn wir uns erinnert haben und was damals besser lief, dann sollen wir unser Denken ändern. Wenn wir wissen, an welchem Punkt wir vielleicht in eine Sackgasse gelaufen sind, dann sollen wir da versuchen umzukehren. Wir sollen unser Denken und unsere Einstellung ändern und versuchen wieder zurückzukommen. Und der dritte Schritt lautet, tue die ersten Werke. Wir sollen nicht nur nachdenken, nicht nur uns daran erinnern, was früher besser war und bereuen, dass es jetzt nicht mehr so ist, sondern das auch tun, was damals die Liebe entfacht hat. Das kann die Liebe vielleicht wieder neu entfachen. Früher haben meine Frau und ich eine Fernbeziehung geführt. Und wir haben uns teilweise echt wirklich sehr selten gesehen. Und das war nicht schön. Aber jedes Mal, wenn wir uns dann getroffen haben, dann haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, was wir machen können, weil wir müssen die wenige Zeit, die wir haben, ja besonders füllen. Heute sehen wir uns jeden Tag und ich finde das viel besser. Aber wir versuchen, das, was wir früher hatten, immer wieder umzusetzen, dass wir uns immer wieder überlegen, lass uns auch mal was Besonderes machen, nicht nur einfach so zusammen sein. Lass uns auch mal Quality Time haben, lass uns mal ein besonderes Date haben, etwas besonders Schönes zusammen unternehmen. Und das, sagt dieser Text, sollen wir auch machen in der Beziehung zu Jesus und zu unseren Mitmenschen. Dass unsere Beziehung nicht irgendwann einschläft, sollen wir uns daran erinnern, was früher gut war. Was hat die Beziehung zu Jesus so besonders für mich gemacht? Was vermisse ich? Warum vermisse ich das? Und an was liegt das, dass die Beziehung vielleicht so ein bisschen eingeschlafen ist? Und was könnten wir machen? Was könnte ich machen, damit die Beziehung wieder so wird wie am Anfang? Wie kann ich die erste Liebe zu Jesus wieder spüren? Wie kann ich das umsetzen, mein Leben verändern, damit meine Liebe wieder so wird wie am Anfang? Vielleicht betrifft euch das gar nicht so sehr, weil ihr jetzt gerade schon eine innige Beziehung zu Jesus habt. Und dann bitte ich euch, haltet fest daran und überlegt, wie diese Beziehung weiter so innig bleiben kann. Jesus gibt auf jeden Fall in diesem Vers aber auch eine Warnung. Und er sagt, wenn ihr nicht mehr aufrichtig und innig so liebt wie am Anfang, dann muss ich euren Leuchter wegstellen. Also wir erinnern uns, der Leuchter steht für die Gemeinde und Jesus sagt hier, wenn ihr keine Liebe habt, dann ist die Gemeinde eigentlich nichts wert. Ihr könnt echt tolle Sachen machen, ihr könnt arbeiten, ihr könnt geduldig ausharren. Ihr könnt die bösen Leute prüfen, aber ohne Liebe ist so eine Gemeinde trotzdem fehl am Platz. Gerade die Gemeinde Ephesus sollte eigentlich das Licht Asiens sein und ein Vorbild für viele andere werden. Aber ohne Liebe können sie nicht leuchten. Was soll Jesus dann mit so einem Leuchter? Jesus redet aber weiter. Er sagt in Vers 6, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Und das ist ein komischer Vers, finde ich. Erstens hat Jesus vorher schon mal erwähnt, dass sie die Irrlehrer enttarnt haben und nicht auf deren Lügen hineingefallen sind. Warum sagt Jesus das jetzt noch einmal? Und zweitens redet Jesus vorher über Liebe. Und dann passt dieser Vers eigentlich überhaupt nicht rein, weil Hass ist genau das Gegenteil von Liebe. Wie kann Jesus sie jetzt loben dafür, dass sie etwas hassen, wenn er vorher sagt, ihr sollt lieben? Ich glaube, dass es für Jesus vielleicht schlimmer ist, wenn gar keine Gefühle mehr da sind, wenn die Liebe komplett eingeschlafen ist. Schlimmer, als wenn noch Gefühle da sind. Und Hass ist zumindest ein starker emotionaler Ausdruck. Wer hasst, der empfindet noch etwas. Und wenn man das hasst, was auch Jesus hasst, dann ist man sogar schon auf einem guten Weg. dann ist der Weg vielleicht nicht mehr so weit, das zu lieben, was Jesus liebt. Schwieriger ist es für Jesus vielleicht eher, wenn man gar nichts mehr fühlt. Weder Liebe noch Hass. Aber das ist vielleicht die Baustelle von einer anderen Gemeinde, die weder heiß noch kalt ist, über die ich heute nicht mehr reden möchte. Jesus redet weiter in Vers 7. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Jesus verheißt der Gemeinde Ephesus und uns allen, wenn wir unsere fehlende Liebe überwinden, dass wir vom Baum des Lebens essen dürfen und mit Jesus im Paradies sein können. Und das wünsche ich uns allen. Und bis dahin, bis es soweit ist, dass wir Jesus wirklich sehen, möchte ich uns allen hier noch eine Challenge mit auf den Weg geben. Dass wir jetzt gerade, wenn das neue Jahr anfängt, dass wir diese drei Schritte gehen, von denen Jesus redet. Dass wir bedenken, dass wir reflektieren, uns überlegen, wie war das Jahr, wie war unsere Beziehung zu Jesus. Dass wir, wenn wir drüber nachdenken und merken, oh, an dem und dem Punkt ist vielleicht Verbesserungsbedarf, dass wir Schritt 2 Buße tun und uns dann zum Schritt 3 wenden, dass wir die ersten Werke wieder tun, dass wir überlegen, was war denn früher? War denn an dieser Beziehung früher besser und wie kann ich wieder dahin kommen? Wie kann ich wieder das tun, was ich früher getan habe, um diese Liebe wieder neu zu empfachen? Das wünsche ich uns allen für das neue Jahr. Amen. Lieber Herr Jesus, danke, dass du hier inmitten unserer Gemeinde bist. Danke, dass du uns in deiner Hand hältst, dass du uns beschützt und uns führst und uns hilfst. Und Herr, wir möchten eine innige Beziehung zu dir haben. Vielleicht so wie wir am Anfang, wie wir es vielleicht mal hatten. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, in uns diese Beziehung wieder zu vollbringen. Hilf uns dabei, daran zu denken und uns die richtigen Gedanken zu geben, was wir tun können, was wir verändern können in unserem Leben, wie wir wieder dir nahe kommen können. Danke dafür. Amen.